Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der dritten Folge ist heute der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Andreas Gassen, zu Gast. Er ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie in Düsseldorf. Mit ihm spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, herzlich willkommen, Herr Gassen, zu unserem heutigen Videopodcast. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, dass wir die Reihe fortsetzen können und mit Herrn Gassen jemanden haben, der natürlich auch zu den Gesichtern des Gesundheitswesens, der Gesundheitspolitik, aber auch der Pandemie ein Stück weit gehört, als Sprecher der niedergelassenen Ärzteschaft, als Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, unsere Nachbarn hier in Berlin, mit denen wir uns ja in Teilen auch das Gebäude teilen. Sie sind seit 2006 berufspolitisch tätig und sind seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Kein ganz leichter Job, zusammen mit Ihren beiden Kollegen. Sie vertreten über 100.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die ja auch in Teilen zumindest sehr unterschiedliche Vorstellungen und Interessen haben, die Sie dann immer wieder bündeln müssen. Herzlich willkommen, Herr Gassen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, Herr Gass, vielen Dank für die Einladung. War mir natürlich eine Freude und Sie haben es schon betont, es ist ja auch nicht weit. Ich muss ja nur über die Straße.
Das stimmt. Ja, Herr Gassen, Sie sind ja, und das scheint üblich zu sein für Chefs kassenärztlicher Vereinigung, aber auch kassenärztlicher Bundesvereinigung, nebenbei, wenn ich so sagen darf, auch immer noch ärztlich tätig. Sie sind natürlich Mediziner und sind tätig in einer Gemeinschaftspraxis in Düsseldorf. Wenn Sie denn dazu kommen, vermute ich mal, das ist vielleicht in den letzten Monaten selten nicht so häufig der Fall gewesen. Was mich interessiert, wenn Sie in der Praxis sind und es kommen Patientinnen und Patienten zu Ihnen, wollen die eigentlich wirklich im Moment behandelt werden oder mit Ihnen über Gesundheitspolitik diskutieren?
Also die meisten wollen tatsächlich behandelt werden und wundern sich mitunter, dass ich dann in der Praxis bin, was, wie Sie richtig sagten, eben nicht mehr so häufig ist. Ich mache dann meistens Samstagssprechstunde, zum Beispiel auch am kommenden, und versuche dann, weil ich ja im Wesentlichen operativ tätig bin, dann montags ab und an nochmal einen OP-Tag einzuschieben. Aber das wird und wurde jetzt gerade in der Pandemie zugegebenermaßen schwieriger.
Also die Gesundheitspolitik steht da nicht im Vordergrund, sondern tatsächlich...
Da steht dann noch das Patientenbedürfnis im Vordergrund, Gott sei Dank.
Ja, schön zu hören. Ja, die Pandemie hat uns ja alle, die KBV genauso wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft, beschäftigt. Wir waren alle auch immer wieder in den Medien präsent, sollten erklären, wie die Lage ist, was auf uns zukommt. Keine ganz einfache Aufgabe in einer Zeit, die ja durch ein Stück weit auch große Unsicherheit geprägt war. Das Virus hat sich verändert. Wir wussten nie so ganz genau, was passiert eigentlich in den nächsten Wochen. Und trotzdem ist man immer wieder gefragt gewesen. Sie haben sich ja durchaus auch immer wieder mal durch Äußerungen hervorgetan, die nicht 100% deckungsgleich waren mit dem, was Politik verkündet hat. Wir haben das erlebt, dass solche Zwischentöne vielfach auch dann sehr kritisch aufgenommen wurden in den Medien. Manche Zeitungen, wie zum Beispiel die Bild-Zeitung, hat einen ja ein Stück weit auch, ich nenne das mal so ein bisschen auch missbraucht, dann hin und wieder als so Art Kronzeugen gegen die offizielle Linie der Politik. Ich glaube, das haben Sie auch erlebt. Wie haben Sie das empfunden, wenn Sie dann morgens die Zeitung aufgeschlagen haben und gedacht haben, also so habe ich es jetzt vielleicht doch nicht gesagt?
Es ist richtig, man wird manchmal und gerade in den letzten Monaten ist das aus meiner Sicht auch deutlich prononzierter geworden, auf Überschriften reduziert, die häufig auch wirklich nicht dem Inhalt auch von Interviews entsprechen. Das ist schwierig, es ging mir immer darum und ich habe auch Sie so wahrgenommen, dem Ganzen eine gewisse rationale Komponente zu geben, was zugegebenermaßen schwierig ist bei einer Pandemie, die ja nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt in unterschiedlicher Ausprägung, aber letztlich betrifft. Aber ich fand es eigentlich wichtig und deshalb habe ich das auch als sehr wohltuend wahrgenommen, dass auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft das getan hat, dass wir als letztlich die Versorgenden enden, mal wirklich ein Rückspiegeln auch ermöglichen. Denn ich habe gerade den ersten Teil oder im letzten Jahr die Pandemiepolitik häufig als ein Wiederholen alter Floskeln erlebt. Man hat nicht wirklich Lernkurven gesehen und aus meiner Sicht waren viele Entscheidungen zu sehr von theoretischen Überlegungen abhängig und weniger im Rückgriff auf die praktischen Erfahrungen, sei es in der Praxis oder sei es in den Krankenhäusern. Und das hätte ich mir mehr gewünscht. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem neuen Expertenrat besser wird. Schauen wir mal.
Expertenrat, frage ich gleich mal, hätten Sie erwartet, dass beispielsweise auch die KBV da vertreten ist?
Also ich hätte tatsächlich erwartet, dass man die Niedergelassenen und auch die Krankenhäuser zumindest da hört. Das wird ja vielleicht auch geschehen. Ich glaube, der tagt heute zum allerersten Mal. Mhm. Es ist sicher richtig, dass das wissenschaftlich geprägt ist. Ich bin froh, dass es mehr Ärzte mittlerweile sind. Es waren ja vorher nur Physiker, Mathematiker, Biologen, die sicherlich grandiose Modelle errechnen können. Aber wir wissen alle, Medizin ist dann doch noch was anderes als ein Modell. Und deshalb, glaube ich, ist die Rückkopplung in die wirkliche Praxis ganz wichtig und deshalb erwarte ich eigentlich, dass sowohl Krankenhäuser als auch die niedergelassene Stimme auch im Expertenrat zumindest zu themenbezogenen Anlässen bekommen.
Also ich kann das bestätigen, wir hätten auch erwartet, dort als Krankenhäuser beteiligt zu sein, und zwar im Hinblick auf die Abstimmung, die, glaube ich, in den vergangenen Monaten zu kurz gekommen ist. Also wir haben das so empfunden, dass man in der Vergangenheit vielfach von politischen Initiativen auch ein Stück weit überrascht wurde, Dinge verkündet wurden, wo wir uns dann gefragt haben, okay, ist das jetzt wirklich zu Ende gedacht und mit wem hat jetzt vielleicht auch der Minister das eigentlich besprochen? Und dann entstand oftmals in der Öffentlichkeit so ein vielstimmiger Chor, der auch Fragen gestellt hat, auch Kritik geäußert hat. Ich glaube, das hat nicht zur Vertrauensbildung in der Öffentlichkeit beigetragen. Insofern hätten wir uns auch gewünscht, dass die wesentlichen Akteure, niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser, beteiligt wird, um einfach auch mit dabei zu sein, wenn die Argumente ausgetauscht werden, wenn für und wider diskutiert wird. Ich glaube, da sollte die Politik noch mal drüber nachdenken, über diesen Punkt.
Das glaube ich auch, zumal man ja einfach konstatieren muss, die Last der Pandemie wurde ja nicht von Politik und auch nicht vom öffentlichen Gesundheitsdienst bewältigt, sondern ich fand in dem Fall sogar eine wirklich gut funktionierende Arbeitsteilung. Nämlich wir haben zwar die Großteil der Corona-Patienten ambulant versorgt, aber die wirklich schwierigen landeten natürlich im Krankenhaus und dann auch noch konzentriert in einigen Zentren, die dann wirklich auch natürlich auch bildprägend waren, weil da logischerweise die Arbeitsbelastung immens hoch war. Und insofern wäre es sachlogisch gewesen, dass man wirklich die Bereiche auch abfragt, die letztlich die Pandemie medizinisch bewältigen müssen.
Ich habe mich oftmals gefragt, wie Sie es eigentlich hinkriegen, in diesen Fragestellungen der Pandemie ein Meinungsbild zu organisieren innerhalb der Ärzteschaft. Sie sind ja noch viel mehr. Wir haben knapp 2000 Krankenhäuser, natürlich auch mit vielen Beschäftigten, aber immerhin, wir haben es dann gebündelt über Verbände und so weiter in unserem Vorstand und konnten das eine oder andere reflektieren. Aber man war ja häufig täglich dann gefragt mit neuen Einschätzungen zu diesem oder jenem. Und wie haben Sie das intern organisiert? Haben Sie haben ja durchaus auch prononciert, sich an der einen oder anderen Stelle geäußert. Haben Sie das vorher absprechen können, eine Meinungsbildung organisiert? Oder haben Sie mit dem guten Gefühl, doch die Mehrheit Ihrer Ärztinnen und Ärzte zu vertreten, dann bestimmte Meinungen auch öffentlich vertreten?
Also wir sind im ständigen Austausch, einmal natürlich mit den KVen, aber auch das ist natürlich ein Bild, was nicht immer zwingend auch die Meinung der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen widerspiegelt. Ich habe sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Wir waren auch im intensiven Austausch mit Berufsverbänden, auch mit der Wissenschaft. Und insofern glaube ich, dass das, was wir versucht haben, als Meinung zu transportieren, und das ist ja durchaus einmal die Meinung, die die Kassenärzte allgemein vertreten und dann durchaus auch mal eine persönliche Stellungnahme dazu, dass das schon in weiten Teilen der Auffassung der Kolleginnen und Kollegen entsprach. Es gibt natürlich, das wäre unzulässig, das abzustreiten, auch durchaus Kollegen, die eine ganz andere Meinung vertreten. Wir hatten sogar Kollegen, die meinetwegen eine nachhaltige Zero-Covid-Strategie forderten. Für mich unverständlich, aber das ist halt so in der Medizin, dass es verschiedene Meinungen gibt. Ich denke, wichtig ist, dass man, und das habe ich so ein bisschen vermisst, auch in der politischen Diskussion, dass man gerade in einer Zeit, wo man mit einem neuen Thema konfrontiert wird, denn Corona in dieser Ausprägung, eine Pandemie weltweit, das hat man ja nur nicht alle Tage. Und insofern ist völlig klar, dass keiner die absolute Wahrheit kennt, insbesondere am Anfang. Und eigentlich leben wir in der Medizin ja davon, dass sich unterschiedliche Wahrnehmungen, Meinungen, Erkenntnisse in der gemeinsamen Diskussion dann zu einer neuen Erkenntnis verquicken oder man eben auch Dinge korrigieren muss. Und das war, Sie haben es eingangs schon gesagt, zum Teil sehr schwierig, weil die Diskussion mitunter auf Schlagzeilen verkürzt war und es nur noch darum ging, ich sag's mal ganz verkürzt, ist man für die Regierungslinie oder hinterfragt man die? Und ich war sehr irritiert, als ich im letzten Jahr, was glaube ich, von Herrn Wieler vom RKI mal den Satz gehört habe, die Maßnahmen dürfen nicht hinterfragt werden. Das ist eine Aussage, die ist zutiefst unwissenschaftlich, zutiefst unärztlich. Wir müssen uns immer hinterfragen. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man sich zu irgendwas durchgerungen hat, das nicht konsequent macht. Und das, glaube ich, hat auch zu viel Irritation in der Bevölkerung geführt. Und ich glaube auch, das hat einen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt so extrem verhärtete Fronten haben, die ja rational gar nicht mehr zu erklären sind. Und weshalb wir uns auch so schwer tun, die restliche Bevölkerung, 22% der Erwachsenen noch nicht geimpft, überzeugend zum Impfen zu bringen. Und ich glaube nicht, dass das mit Zwangsmaßnahmen, ob das eine Impfpflicht oder was auch immer wird, gelingen wird. Und das ist, glaube ich, ein Versäumnis, was kommunikativ seitens der Politik tatsächlich anzukreiden ist.
Ja, also da teile ich Ihre Einschätzung. In der Tat, es haben oft die Zwischentöne gefehlt, die dann auch respektvoll mit anderen Einschätzungen umgegangen sind, aber dennoch dann im Ergebnis möglicherweise zu dieser oder jener Entscheidung gekommen sind. Aber ich glaube, es ist dann auch immer die Frage, wie man Argumente, die vielleicht für etwas anderes votieren, wie man mit denen dann umgeht. Auf einen Punkt muss ich natürlich zu sprechen kommen. Im Sommer, als die Lage entspannt war, ich nenne es mal so, haben Sie ja für viele zumindest relativ überraschend gesagt, lasst uns doch am 31. Oktober ein Stück weit unsere Freiheit wieder zurückgewinnen und so Ähnliches wie ein Freedom Day dann doch zu begehen. Und ja, dafür haben Sie auch Kritik geerntet. Heute mal rückblickend betrachtet, man ist ja immer schlauer hinterher, das wissen wir alle. Sind Sie froh, dass die Politik Ihnen nicht gefolgt ist mit diesem Vorschlag?
Das will ich gar nicht so sagen. Also diese Diskussion ist entstanden im Rahmen eines Interviews. Das muss man sagen. Wir haben ja im Sommer mehrfach uns auch bei Stellungnahmen zum Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Fortgeltung der epidemischen Lage, nationaler Tragweite, in den Anhörungen immer eigentlich dafür ausgesprochen, das situativ zu entscheiden. Und aus meiner Sicht hätte man die epidemische Lage nationaler Tragweite bereits im März eher beenden sollen, weil sie ja nicht, und das ist ja verkürzt dargestellt worden, die epidemische Lage war ja keine logische oder automatische Konsequenz einer gewissen Infektionsdynamik, sondern war ja ein politisches Instrument, um schlicht den parlamentarischen Prozess auszuschalten oder abzukürzen, um es freundlicher zu formulieren. Da gab es aus meiner Sicht in der Zeit im Frühjahr, Sommer eigentlich keinen Grund mehr zu haben, Inzidenzen unter 10, Sie haben es schon gesagt. Und eben parallel waren in den Ländern Vereinigtes Königreich, Norwegen, Schweden, überall war gemessen an diesen Infektionssituationen, hat man die Maßnahmen zurückgefahren und ist mehr vor Eigenverantwortung gegangen. Und das war ja immer unser Anliegen, dass wir sagen, das ist ja nicht weg, das Virus, das geht auch nicht mehr weg. Da waren wir, glaube ich, mit die Ersten, die gesagt haben, dass wir uns dran gewöhnen müssen. Und ich glaube nach wie vor, dass wir bei grundsätzlichen Maßnahmen, die viel besser fährt, wenn die Menschen das aus einer selbstverstandenen Eigenverantwortung machen. Und das war auch der Grund, weshalb ich mit manchen Maßnahmen meine Schwierigkeiten hatte. Ich habe es nie nachvollziehen können und die Aerosolforscher haben dankenswerterweise das unterstützt, dass man draußen Masken tragen sollte. Es ist für mich auch nicht einsichtig, dass im Restaurant am Tisch, wo sich 2 Stunden Menschen unterhalten, sie keine Maske tragen müssen, geht ja auch nicht anders, auf dem Weg zur Toilette, aber für die 5 Meter eine Maske anziehen. Das ist entbehrt jeder Logik und wird trotzdem gemacht. Dass das dann auf diese Freedom Day-Diskussion verkürzt wurde, war natürlich journalistisch griffig. Und wir kamen dann dazu, weil er sagte, ja, was meinen Sie denn, können wir das dann nicht auch in Deutschland machen? Da sage ich, naja, im Grundsatz könnte man das machen, aber man muss es dann, und deshalb kam dieser Vorlauf, natürlich auch den Menschen nahebringen und sagen, passt mal auf, ab einem gewissen Zeitpunkt ist das nicht weg, aber wir geben viel der Verantwortung in eure Hände. Und beispielsweise wäre das eine zielführende Maßnahme, sich impfen zu lassen. Da war ja schon dieses Impftempo etwas im Stocken begriffen. Das war natürlich eine Diskussion, die im Oktober, November nicht mehr relevant war, weil die Zahlen erwartbar fast überall hochgeschossen sind. Ich glaube aber, man hätte das im Frühjahr in dem Punkt offensiver diskutieren müssen. Aber da gab es ja für die Bundesregierung eigentlich immer nur Lockdown und dann noch 4 Wochen obendrauf. Insofern hätte man das medial sicher besser verkaufen können. Die grundsätzliche Idee finde ich aber nach wie vor richtig. Ich glaube nur, dass wir weiterkommen, wenn die Menschen auch Kontakt beschränken. Die werden ja nur funktionieren, wenn die Menschen die auch machen. Sie können die ja im Privaten und wollen ja auch nicht kontrollieren. Und wir erleben doch gerade, dass da die Hauptinfektionen stattfinden. Die Friseure waren nie die Treiber der Pandemie und die Restaurants wahrscheinlich auch nicht, sondern der Privatbereich. Und deshalb glaube ich schon, Eigenverantwortung ist ein ganz wichtiger Punkt. Die kriegt man aber nur aktiviert, wenn die Menschen auch Vertrauen schöpfen und glauben, was man ihnen sagt. Und ich glaube, da haben wir einen Bruch, der ist auch ganz schwierig zu heilen im Moment. Deshalb stehen wir ja da, wo wir sind.
Ich glaube, wir alle haben auch geglaubt, im Frühjahr und im Frühjahr-Sommer hinein, als die Impfungen losgegangen sind, auch der Run auf die Impfzentren da war, sag mal, dass die Leute so eigenverantwortlich und in der großen, großen Mehrheit so vernünftig sind, dass sie sich wirklich alle, sage ich mal, in Anführungszeichen, impfen lassen. Insofern hatte man da, und ich gebe auch zu, auch ich selbst, die Hoffnung, dass wir im Oktober eine andere Situation haben, weil wir doch eine sehr hohe Impfquote bekommen. Deswegen war auch meine persönliche erste Reaktion auf die Frage, kann man diese epidemische Notlage beenden? Was für mich, so wie Sie es auch beschrieben haben, erstmal eine juristische Fragestellung war. Nämlich, wer entscheidet dann zukünftig darüber? Nicht die Frage, ob man bestimmte einschränkende Maßnahmen noch entscheiden kann oder sollte, wenn es notwendig ist. Dann war auch meine erste Reaktion, ja, das kann man wohl tun, weil dann eben wieder Parlamente in Ländern und im Bund dafür zuständig sind. Das Zeichen nach außen war problematisch. Das hat Herr Spahn dann auch so erkannt. Ich für mich persönlich jetzt offen gestanden auch. Das gehört sicherlich zu dem Punkt, hinterher ist man schlauer. Aber nochmal zum Thema Impfen. Sind Sie auch enttäuscht darüber, dass es nicht gelungen ist, viel mehr Menschen, ich sag mal, wie vielleicht in Portugal, wo ja nahezu 100% der Bevölkerung geimpft sind, dass es bei uns in Deutschland nicht möglich war?
Ich glaube, wir machen uns da auch zu klein. Also wir sind im Moment, das Impftempo in Deutschland ist momentan weltweit das höchste. Also es wird nirgendwo mehr geimpft als in Deutschland. Allein in der letzten Woche haben die Praxen alleine 4,6 Millionen Impfungen gemacht.
Aber es sind ja überwiegend die Boosterimpfungen.
Ja, das ist richtig. Da waren 250.000 Erstimpfungen, 250.000 Zweitimpfungen, der Rest waren Boosterimpfungen, 3,9 Millionen. Aber wir haben bei den über 60 eine Impfquote, die liegt bei 87%. Also es ist wirklich hoch. Und in der Gruppe der Erwachsenen liegen wir auch nahe bei 80. Also das, auf die Gesamtbevölkerung bezogen ist das natürlich dann weniger. Ist im internationalen Vergleich aber nicht schlecht. Die Schweden haben eine geringe Impfquote. Ich glaube, der entscheidende Unterschied, weshalb wir vermeintlich schlecht dastehen, ist erstmal, dass wir uns immer noch vor diesen Zahlen erschrecken. Das ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, denn wir sehen, die Menschen sehen die hohen Zahlen, nehmen sich zurück, die Zahlen sinken. Da braucht man gar keinen Lockdown für, da sind die Leute dann schon klug und vorsichtig genug. Aber wir holen natürlich ein bisschen die Infektionen nach, die andere Länder in den letzten Monaten bereits zugelassen haben. Und wenn Sie sich Großbritannien anschauen, dann haben die seit Juli hohe Infektionszahlen, 30.000, 40.000 jeden Tag. Bei natürlich auch relational etwas höheren Todeszahlen. Aber es ist nicht so, dass das jetzt durch die Decke geschossen wäre. Mittlerweile hat Großbritannien, glaube ich, 11 Millionen Genesene bei 60 Millionen Gesamtbevölkerung und einer Impfquote, die wie unsere ist. Das ist natürlich die Immunität der Gesamtbevölkerung etwas besser. Varianten jetzt mal außen vor gelassen. Das ist ja eine Frage, die bisher kein Virologe abschließen muss, ob Omikron vielleicht ganz furchtbar wird oder vielleicht sogar ein Geschenk ist, weil er ansteckend ist, aber die Leute nicht krank macht. Und deshalb glaube ich, das haben wir auch nicht gut kommuniziert. Und Impfquoten auszuloben, über 90% oder sagen, 90% reicht da nicht. Das muss man sagen, ist natürlich ein fatales Signal in meinen Augen an die Bevölkerung. Man sagt, egal was ihr macht, es reicht nie. Und jetzt ist die Drittimpfung noch nicht durch, da wird schon von der vierten geredet. Gleichzeitig sollen Geimpfte, selbst wenn sie ins Restaurant gehen, sich auch noch testen lassen. Da muss man sich natürlich irgendwann fragen, wo bleibt dann der Anreiz, sich impfen zu lassen? Also das, glaube ich, ist schwierig. Und deshalb sehe ich auch eine Impfpflicht für die Allgemeinbevölkerung. Ich finde, da müssen ein paar Fragen beantwortet werden. Es gibt, glaube ich, außer Österreich kein Land der Welt, was eine Impfpflicht hat für Corona, selbst China nicht. Das ist schon bemerkenswert und wir diskutieren das jetzt. Aber wir müssen ja zumindest mal die Fragen klären, wie soll denn diese Impfpflicht aussehen? Wir wissen ja gar nicht, wer individuell geimpft ist und wer nicht. Es gibt kein zentrales Impfregister, es gibt keine zentrale Impfdatenbank. Das heißt, die geimpften Bürger müssten eigentlich ihre Impfnachweise an Krankenkassen, Einwohnermeldeämter, an wen auch immer schicken. Da müsste das dann sortiert werden und dann wüsste man, wer geimpft wird. Dann müsste klar sein, wer muss sich denn noch impfen lassen, wie oft, mit welchem Impfstoff. Wer lädt die ein? Wer kontrolliert das? Also es sind so viele Fragen und ich glaube, keine einzige ist im Moment von der Politik klar zu beantworten, dass ich die Diskussion um eine Impfpflicht, unabhängig davon, dass wir wahrscheinlich im Moment die Impfstoffmengen gar nicht hätten, nicht wirklich zielführend finde. Ich finde es viel sinnvoller, Aufklärungskampagnen zu machen. Was anderes ist, tatsächlich so eine bereichsbezogene Impfpflicht. Es gibt ja Impfempfehlungen, beispielsweise Hepatitis für ärztliches und pflegerisches Personal. Das haben wir wahrscheinlich in Krankenhäusern, bei uns in Praxen auch relativ engmaschig durchgezogen. Die Impfquoten sind aber, glaube ich, beim ärztlichen und pflegerischen Personal sowieso sehr, sehr hoch.
Die kommt ja jetzt.
Die wird kommen. Sie kommt aber erst zum März. Also muss man auch sagen,
was glauben Sie, was passiert jetzt bei den niedergelassenen Ärzten? Ich meine, es sind wenige, mit Sicherheit sind es wenige, aber auch da gibt es ja interessanterweise niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die sich als Impfgegner outen. Das sind vielleicht nicht unbedingt die Hausärzte, aber wer auch immer, egal. Oder es gibt auch Praxispersonal, was sich bisher nicht impfen lassen möchte. Bedeutet das faktisch nicht ein Berufsverbot für diejenigen? Denn die dürfen ja eigentlich ihre Praxis nicht mehr betreten. Nicht mehr machen.
Also ich kann das rechtlich schwierig bewerten. Das würde ich fast so interpretieren. Also wenn eine Impfpflicht für medizinisches Personal da ist und der wird nicht entsprochen und sie können nicht nachweisen, dann ist diese Struktur im Grundsatz, darf die dann nicht arbeiten. Also ich erlebe es einfach im täglichen Umfeld, also sowohl in Praxis als auch im OP gibt es keinen, der nicht geimpft ist. Ich glaube, wir sind da also alle geboostert. Insofern habe ich den Eindruck, dass gerade das medizinische Personal eine sehr hohe Impfquote hat. Das wird im Krankenhaus nicht anders sein. Die wissen ja, worum es geht. Ich glaube auch, dass das pflegerische Personal in weiten Teilen gut geimpft ist. Wo wir Impflücken haben, würde ich erwarten, ist in dem Bereich der Heime eher in den Hilfsbereichen. Küche, Wäsche. Also gar nicht mal wirklich pflegerisches, examiniertes Personal, sondern die anderen. Und die Frage wird sich stellen, wenn wir die zur Impfung zwingen, werden die Impfung nehmen oder wandern die ab und wir haben dann andere Probleme. Also ich finde auch eine Impfpflicht, die wir dann zum Mitte des nächsten März avisieren, wo die Saisonalität des Virus uns wahrscheinlich ohnehin schon eine Atempause gönnt, ist schwierig. Also grundsätzlich sollte man immer versuchen, über Vernunft zu gehen. Bei einer einrichtungsbezogenen oder berufsbezogenen kann man noch drüber reden, weil man ja natürlich auch eine gewisse Verantwortung für die Patienten hat. Aber die allgemeine Impfpflicht sehe ich aus den genannten Gründen schwierig umsetzbar. Es ist letztlich eine politische Entscheidung. Und ob man damit wirklich mehr Impfung auf die Straße bringt oder ob man damit die ohnehin ja schon sehr giftige Diskussion noch weiter vergiftet, kann ich nicht beurteilen. Ich habe aber gewisse Bedenken, dass das passiert.
Also wir haben uns als DKG ja dafür ausgesprochen, aber wohl wissend, es ist eine schwierige Entscheidung und Sie haben recht, da sind viele Fragen noch unbeantwortet. Ein Stück weit, sagen wir mal, haben wir auch die Hoffnung, dass durch die politische Diskussion vielleicht jetzt auch noch mal Bewegung in die ganze Situation reinkommt und man kommt am Ende dann doch um diese schwierige Entscheidung für eine allgemeine Impfpflicht vorbei. Bei uns, glaube ich, haben noch gar nicht alle realisiert, dass das für die Krankenhäuser wirklich bedeutet, dass vom Geschäftsführer, von der Geschäftsführerin bis zum Hausmeister, Mitarbeiter in der Küche im Reinigungsdienst wirklich alle geimpft sein müssen. Und insofern da in der Tat auch die Frage im Raum steht, wie geht man am 16. März mit denen um, die keinen Nachweis erbringen. Das wird auch noch, glaube ich, spannend werden. Ja, wir verlassen mal die Pandemie und kommen mal zu den Dingen, die uns eigentlich beschäftigen sollten als Institution und Organisation des Gesundheitswesens. Kommen wir erstmal zum Bereich der ambulanten Notfallversorgung. Das war ja lange Zeit auch ein Feld politischer Auseinandersetzung, wo man so den Eindruck hatte, irgendwie haben die niedergelassenen Ärzte die Sorge, dass die Krankenhäuser da etwas tun, was in deren Zuständigkeit eingreift und umgekehrt hatten die Krankenhäuser offensichtlich die Sorge, dass jetzt die kassenärztlichen Vereinigungen, ich sag mal, die Macht in den Notfallzentralen der Krankenhäuser übernehmen wollen. Dass das am Ende vor Ort nicht funktioniert, war, glaube ich, allen klar, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Insofern waren wir ganz froh, dass der Gesetzentwurf, der mal da im Raum stand, erstmal wieder in der Schublade verschwunden ist. Es gab ja dann im Sommer Initiativen der Grünen, der FDP, auch andere zu diesem Thema. Jetzt gibt es eine Programmatik im Koalitionsvertrag. Und wenn man sich mal die Papiere von DKG und KBV anschaut, gibt es doch bei näherer Betrachtung erstaunlich viel Übereinstimmung. Also wir zum Beispiel haben kein Problem damit, dass über die 116, 117 eine valide Ersteinschätzung erfolgt und dort dann idealerweise wirklich Patienten dorthin verwiesen werden, wo sie dann idealerweise auch aufgrund ihrer Dringlichkeit dann auch behandelt werden können. Wir haben auch kein Problem damit, dass die Kassenärztliche Vereinigung und die Krankenhäuser vor Ort an den Krankenhausstandorten und sicher zunächst unter der Federführung der KV klassische ambulante Bereitschaftsleistungen erbringen. Kennen wir ja in vielen Ländern, wird das ja auch vor Ort praktiziert. Ich glaube, es wird dann dort spannend, wo sich die KV vielleicht nicht in der Lage sieht, solche Bereitschaftsdienstzentralen an den Krankenhäusern in Kooperation mit den Krankenhäusern einzurichten und wo Krankenhäuser dann die Situation erleben, dass, obwohl hier keine Bereitschaftsdienstzentrale ist, die Patienten anlanden. Haben Sie eine Vorstellung, wie man damit umgehen kann?
Also ich glaube, beim Thema Notfallversorgung sind wir ja beide getrieben. Also wir kriegen das dahin gekippt, sage ich jetzt mal. Das Thema und Politik ist eigentlich nicht willens, gewisse Regularien zu schaffen, die auch eine Struktur da reinbringen. Um es mal ganz deutlich zu sagen, dass Menschen, die eigentlich nicht nachts um 11 in eine Notfallpraxis oder ein Krankenhaus laufen müssen, das auch klar gesagt bekommen und sich normale Termine machen. Das ist ja das, was sowohl die Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus als auch in den Notfallpraxen nervt, was Kapazitäten bindet, das müssen wir angehen. Ich glaube tatsächlich, wir haben in dieser sehr intensiven Diskussion in den letzten Jahren sehr viele Positionen klären können, gemeinsam abräumen können. Die Idee und die Sorge, die ich natürlich auch hätte, wenn ich in der Klinik wäre, dass die KVen sozusagen den Schockraum, das ist ja eine absurde Vorstellung. Das ist, glaube ich, durch eine eher missverständliche Formulierung in einem der Entwürfe mal insinuiert worden, weil es ging immer nur darum, die Notfallversorgung, die ambulante, ist im Prinzip kassenärztliche Versorgung. So, deshalb war das organisatorisch. Ich glaube, das haben wir aber lange geklärt. Und wichtig wird es ja sein, dass wir die immer enger werdenden personellen Ressourcen so gemeinsam so einsetzen, dass wir das mit möglichst wenig Aufwand und möglichst wenig Leerlauf hinbekommen. Und dass wir relativ gut sortiert bekommen, was ist, sage ich mal jetzt mal, ein klassischer ambulanter Notfall. Sie kennen alle die fürchterlichen Wespenstiche am Wochenende oder beim Fußball umgekickt. Und was sind tatsächliche Notfälle, die eine nicht nur intensive Diagnostik, sondern möglicherweise auch eine direkte stationäre Versorgung erforderlich machen. Unfälle sind da fast nur am einfachsten zu sortieren, weil die kommen dann häufig schon mit dem Krankenwagen. Das, glaube ich, wird die Kunst sein. Da sind wir in sehr konstruktiven Gesprächen, auch mit den Kollegen aus dem Krankenhaus. Und ich glaube, daher würden wir bei einem neuen Aufschlag für die Notfallversorgung sehr viel konsensueller da zurande kommen. Dann ist es nachher eine Frage, wie wird das vergütet? Weil es ist, wir wissen alle, die Notfallversorgung macht weder den Niedergelassenen noch den Krankenhäusern Spaß, weil sie schlecht vergütet ist, große Vorhalteressourcen erfordert. Da muss man sicherlich nochmal ran. Aber ich glaube, die Aufgabenteilung, da haben wir sehr viel Wegstrecke hinter uns gebracht. Und ich glaube, es ist jetzt auch Konsens. Und vielleicht war es das auch, war es da auch nie anders, nur in der Kommunikation schwierig, dass es natürlich klare Zuständigkeit gibt. Und das ist natürlich alles, was Schockraum, Stroke Unit, das ist natürlich stationärer Bereich, das liegt logischerweise in der Hoheit der Kolleginnen und Kollegen. Und ob man dann eine gemeinsam geführte Notfallpraxis macht, ob sie vielleicht vom Krankenhaus gemacht wird, weil die Niedergelassenenstruktur da nicht ist, oder ob das Krankenhaus macht es nicht und es macht nur die Niedergelassenenstruktur, das muss man gucken. Und wir erleben natürlich, und das sind die Punkte, wo es dann schwierig wird, oder die Bereiche, das ist alles in Berlin kein Thema, in Hamburg nicht und in Düsseldorf nicht. Aber wenn wir in die Fläche kommen, wo sich die Versorgung sowohl im Bereich der Krankenhäuser als auch der Niedergelassenen natürlich zunehmend ausdünnt, da müssen wir einfach zusammenarbeiten, weil sonst wird es für beide unerträglich. Und ein Thema ist dabei überhaupt nicht adressiert, das ist die Versorgung mit Apotheken. Denn wie häufig haben wir mittlerweile die Situation, Menschen kommen, werden meinetwegen aufsuchend vom Notdienst betreut, dann kriegen sie ein Rezept und fahren dann anderthalb Stunden durch die Gegend und versuchen eine Apotheke zu finden. Im Krankenhaus geht das manchmal ein bisschen einfacher, aber die Krankenhausapotheken sind auch nicht 24/7 auf.
Wir haben vielleicht an einem Punkt noch eine unterschiedliche Auffassung. Das ist die Frage der Zuordnung. Wo müssen eigentlich solche ambulanten Notfallzentren dann sein. Nicht die Frage, ob am Krankenhaus oder sonst wo, sondern tatsächlich, wie sollten die regional verteilt sein? In Ihrer Stellungnahme zu den Überlegungen aus dem Sommer sagen Sie, Sie könnten sich gut vorstellen, dass der gemeinsame Bundesausschuss da auch darüber entscheidet, wo solche Standorte angesiedelt sind. Ich sage ganz offen, wir halten das nicht für so eine gute Idee. Nicht, dass wir das dem nicht dem Grunde nach zutrauen, aber es ist dann schon der Blick aus Berlin, auf ganz Deutschland und auf die Frage, wie ist denn eigentlich die regionale Versorgungssituation vor Ort? Deswegen haben wir ja den Vorschlag gemacht, dass die Länder in ihrer regionalen Versorgungsplanung auch ein Stück weit sektorübergreifend in die Planung mit einsteigen. Ich gebe zu, das betrifft dann und in Teilen auch die Kompetenz der kassenärztlichen Vereinigungen vor Ort mit ihren Zulassungsausschüssen. Die sind da ein Stück weit auch betroffen, aber ich kann mir da auch ein gutes Miteinander vorstellen. Aber dass dann auch die Länder letztlich entscheiden, ob sie eine zusätzliche ambulante Notfallanlaufstelle hier oder dort brauchen und wünschen. Über das Thema der Finanzierung haben Sie schon gesprochen. Das muss natürlich dann auch hinterlegt sein. Und dann beispielsweise entscheiden, okay, hier gibt's noch einen regionalen Krankenhausstandort, der soll dann noch zusätzlich einbezogen werden. Wir glauben, dass das die regionalen Versorgungsbedürfnisse besser abdeckt, als der gemeinsame Bundesausschuss das kann.
Also ich bin ja bei Ihnen, dass man sowas ganz schwierig top-down von Berlin aus regeln kann. Die Region ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Das Einzige, wo ich immer so ein bisschen zurückzucke, ist, wenn die Länder ins Spiel kommen. Weil die Länder, ich sag mal nach der Devise Freibier für alle, aber bezahlen muss es jemand anders, gerne dem Wähler und das geht bis in die Kommunen runter, alles versprechen. Und Notfallversorgung oder grundsätzlich medizinische Versorgung, ob Krankenhaus oder ambulant, ist natürlich ein wichtiges Faustpfand. Und da wird gerne den Menschen sehr viel zugesagt und leisten müssen es dann Krankenhäuser und Niedergelassene. Jetzt gibt es sicherlich verschiedene Herangehensweisen, wie man eine Notfallversorgung organisieren kann. Wenn man es ganz cool in Dänemark nimmt, sich eine Landkarte, sagt, wir teilen jetzt ein, wie lang ist die Fahrt, und dann 2%, die auf irgendwelchen Inselchen wohnen, haben eben Pech gehabt, der Rest ist versorgt, Ende der Durchsage. Das ist sicherlich was, was man begründen kann, was ein extrem rabiater Eingriff ist, damals auch in Dänemark fast die Regierung gestürzt hat. Und die Frage ist, muss man das so machen? Ich glaube, das muss man nicht so machen. Wir werden aber überlegen müssen, wie weit kann man dieses Netz spannen und belasten, weil es ja immer in der Region dann doch zu Inanspruchnahmen kommt. Und wenn beispielsweise, ob es eine Krankenhausambulanz ist oder eine Notfallpraxis, wenn da in der Nacht 2 oder 3 Leute aufschlagen, dann ist die natürlich in keiner Weise wirtschaftlich führbar. Ich sehe aber nicht, dass die Länder sagen, wir zahlen euch eine Flatrate, dass die Struktur bezahlt wird. Dann hat nicht nur keiner Spaß dran, sondern wir müssen doppelte Strukturen unterhalten. Deshalb glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir das gemeinsam versuchen zu entwickeln. Ob die Länder dann mitspielen dürfen, würde ich zwingend davon abhängig machen, dass sie sich auch der Finanzierungsverpflichtung stellen. Denn wer die Musik bestellt, muss sie dann auch bezahlen. Ungeachtet der Tatsache, ob wir es hinkriegen, genug Kolleginnen und Kollegen vor Ort dann zu haben, die das machen können. Denn daran werden wir in Zukunft gemessen werden.
Also denkbar wäre ja dann in Ihrem Modell, so habe ich es auch rausgehört, dass der gemeinsame Bundesausschuss möglicherweise so grundsätzliche Orientierungsmaßstäbe festlegt, wie diese Verteilung sein sollte, und dass aber dann durchaus vor Ort davon auch abgewichen werden kann. Allerdings mit dem Hinweis, da muss dann auch möglicherweise die Finanzierung geklärt werden.
Ja. Also wäre es mir fast lieber, wir würden das machen mit KV und Landeskrankenhausgesellschaft und meinetwegen den Kassen. Und die Länder wären erstmal draußen. Weil ich glaube, es ist ganz schwierig, wenn Sie einen haben, der immer mitbestimmen will, aber sich letztlich der Verantwortung dann nicht stellt. Und wir haben gerade bei der Pandemievorsorge ein klassisches Beispiel, wo die Länder nicht wirklich gut aufgestellt waren.
Also das ist dann auch, Sie haben erfreulicherweise auch die Kassen genannt. Denn also unser Erleben ist ja in solchen Fragestellungen, wenn es dann schwierig wird, auch vor Ort der Bevölkerung zu vermitteln, was vielleicht nicht geht, sitzen die Kassen nicht zwingend am Tisch. Auch wenn es darum mal geht, einen Krankenhausstandort zu schließen, sitzen die nicht mit vorne auf dem Podium und erklären der Bevölkerung,
warum das jetzt so sein muss.
Also insofern die dann auch mit ins Boot zu holen und zu sagen, passt mal auf, wir machen das gemeinsam und erklären euch, warum die Wege so sein sollen, wie sie sind, ist sicherlich ein Thema. Ja, ein anderes Thema, was uns verbindet oder verbinden sollte, ist das Thema natürlich sektorübergreifende Versorgung. Klassiker in jedem Koalitionsvertrag seit dem Zweiten Weltkrieg, kann man wahrscheinlich sagen. Auch diesmal steht das Thema wieder drin. Diesmal haben wir aber ja wirklich einen konkreten Anknüpfungspunkt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es steht das IGES-Gutachten ins Haus. Wie geht's weiter mit dem Katalog ambulanten Operierens? Auch hier beidseitig sorgenvolle Blicke, was da wohl auf uns zukommen könnte, was das am Ende des Tages bedeutet. Wir haben von Seiten der Krankenhäuser für uns ja durchaus auch die Position entwickelt, dass wir sagen, ja, es gibt natürlich auch in deutschen Krankenhäusern ein gewisses ambulantes Potenzial, was man durch intensive, wir nennen das klinische ambulante Versorgung, auch aus dem vollstationären Bereich herausholen könnte und dann die Patientinnen und Patienten, soweit das medizinisch im Einzelfall vertretbar ist, mit entsprechenden Komorbiditäten, was da alles betrachtet werden muss, dann eben auch die Fälle in Teilen auch doch jetzt dann ambulant zu versorgen, wenn man die Vergütung dafür bekommt, aber auch dann die Chance hat, diese Strukturen zu entwickeln. Krankenhäuser, das wissen Sie, sind ja üblicherweise nicht für die ambulante Versorgung zugelassen. Das heißt, wir müssen uns auf den Weg machen, solche Prozesse dann auch als Versorgungseinrichtungen zu organisieren. Und wenn man das IGES-Gutachten so dem Vernehmen nach hört, könnte der Katalog relativ weitgehend sein, tief auch in das bisher stationäre Geschehen eingreifen. Und da sagen wir natürlich, da müsst ihr uns die Chance geben, dass wir uns da auch entwickeln, dass wir da Strukturen entwickeln, die gut sind für die Patienten, die aber auch nicht dazu führen, dass auf einmal jetzt Krankenhausstandorte quasi wirklich ad hoc in Frage gestellt werden, weil man sagt, gut, soll irgendjemand ambulant machen? Ich glaube, auf solche Patienten sind auch die niedergelassenen Strukturen nicht zwingend vorbereitet und könnten die nicht einfach mal eins zu eins so übernehmen. Wie ist da Ihre Einstellung? Was erwarten Sie? Wie würden Sie das gestalten, was da auf uns zukommt mit ambulantem Operieren?
Und ja, also ich glaube, Sie haben recht, das Sektorenübergreifende steht in jedem Koalitionsvertrag. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir diesmal die erste echte Chance haben, da was zu bewegen. So, und Sie haben das IGES-Gutachten angesprochen. Ich sehe auch, dass der Katalog eher größer wird. Und damit das funktionieren kann, sind natürlich ein paar Grundvoraussetzungen zu erfüllen. Also es ist vollkommen richtig, wir müssen uns für diese Eingriffe, die wir dann tatsächlich als ambulant zu erbringend identifizieren, und das ist natürlich, der medizinische Fortschritt macht ja da keinen Halt, das werden immer mehr Eingriffe, aber die werden ja deshalb nicht automatisch weniger aufwendig, nur weil die Menschen nicht mehr 2, 3 oder 4 Tage im Bett liegen müssen. So, und das wird sich bei der Vergütung in diesem Katalog auch niederschlagen müssen. Ich glaube, es ist nicht zielführend, jetzt einfach zu sagen, wir machen jetzt eine ambulante, einen neuen Bereich ambulant, und dann gibt es ja ein EBM und diese Preise gelten dann und dann können die Krankenhäuser sehen, wie sie damit klarkommen. Denn offen gestanden kommen die Niedergelassenen mit diesen Geldern schon nicht klar. Das heißt, unsere gemeinsame Strategie muss meines Erachtens sein, dass wir diese Leistung identifizieren, uns dann auch darauf verständigen, das sind ambulante Leistungen, die unter gewissen gleichen Qualitätsbedingungen dann auch von beiden bisherigen Playern zu erbringen sind, zu einer Vergütung, die auskömmlich ist. Und dass die wahrscheinlich nicht bei der alten DRG liegt, aber auch nicht beim alten EBM, ist völlig klar. Da müssen besondere Bedarfe berücksichtigt werden. Ambulantes Operieren ist nicht per se immer viel billiger. Und wir haben gesehen, in allen Ländern, in denen man diesen Schritt gegangen ist, weil es geht ja nicht darum, es billiger zu machen. Wir wollen ja bei hoher Qualität eigentlich die Versorgung an dem Punkt verbessern. Und für Menschen ist es immer schöner, wenn sie nicht lange im Krankenhaus. Ich wäre schon gerne im Krankenhaus. Deshalb brauchen wir trotzdem Krankenhäuser für ganz viele Sachen unverändert. Das hat ja die Pandemie gerade mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass Krankenhäuser eben auch Hochleistungsmedizin anbieten können. Aber diesen neuen Katalog, den müssen wir gemeinsam definieren und müssen dann eine Vergütung finden, die einmal den Erfordernissen instrumentellen Ausstattung entspricht, auch der personellen, die ganz wichtig ist, die ja nicht plötzlich halbiert ist, nur weil es ambulant gebracht wird. Und da muss man auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten schaffen. Und ich glaube, entscheidend wird es sein, weil eben nur die Tatsache, dass ein Eingriff ambulant zu erbringen, ist natürlich nicht jeder Eingriff dieser einzelnen Prozedur immer gleich zu werden. Es wird auch Patienten geben, wo man sagt, ohne Probleme ambulant oder vielleicht mit ein bisschen Vorsicht ambulant, möglicherweise auch mit einem Backup, dass man im schlimmsten Fall nochmal liegen lassen kann. All diese Dinge müssen wir adressieren. Dann, glaube ich, muss dieser neue Katalog auch allen offen stehen, die das erbringen können. Das ist, also man kann nicht auf der einen Seite fordern, wir wollen das aus dem stationären Versorgungsbereich rausholen. Dafür dürfen aber bisher in der stationären Versorgung tätige Leistungserbringer diesen neuen Bereich nicht bedienen. Das wäre irgendwo absurd. Das würden wir auch nicht schaffen. Deshalb glaube ich, es wird da eine Umstrukturierung stattfinden, wenn das funktioniert. Da werden wir eine ganze Menge Leistungen definieren können, die dann ambulant erbringbar sind, die auch tatsächlich erbringbar sind, weil sie ausreichend vergütet sind, und zwar für alle, die das machen können und sollen und wollen. Und ich glaube, dass wir da gut beraten sind, uns gut abzustimmen und hier tatsächlich auch ein bisschen was zu wagen, mal im Hinblick auf, vielleicht können wir tatsächlich da was gemeinsam gestalten, von dem nachher beide Sektoren und am Ende auch die Patienten was haben. Ich glaube, die Krankenkassen werden aber mit der bitteren Erkenntnis leben müssen, dass das nicht heißt, dass alles billiger wird.
Das glauben wir auch. Wobei man natürlich, wenn ich jetzt an das ambulante Potenzial im Krankenhaus denke und wenn man darüber nachdenkt, dass dort vielleicht Hybrid-DRGs in dem Sinne kreiert werden, dass man sagt, okay, ihr könnt diese Leistung klinisch ambulant oder voll stationär erbringen, je nachdem, wie der medizinische Versorgungsbedarf ist. Die Vergütung ist gleich, aber insgesamt etwas niedriger als die vollstationäre, sodass man bei einem höheren Anteil ambulanter Versorgung möglicherweise ein Stück weit auch wirtschaftliche Vorteile erzielen kann, die vielleicht auch über die Jahre hinweg dann angepasst werden, um so einen Konversionsprozess zu organisieren und dort dann möglicherweise auch eine Öffnung formuliert, dass man sagt, das Krankenhaus kann diese Leistungen auch in der Kooperation mit niedergelassenen Strukturen, ambulanten OP-Zentren und Ähnlichem erbringen, dass man da vielleicht wirklich dann Schritte geht in einen Veränderungsprozess, der, sag das mal als Interessensvertreter der Krankenhäuser, zumindest am Anfang noch einen gewissen Schutzraum bietet für die Krankenhäuser, aber in der Perspektive sicherlich dann stärker auch Wettbewerb und Alternativen dann auch zum Ausdruck bringen. Ich glaube, wir werden gut beraten, uns da in den kommenden Monaten intensiv nochmal abzustimmen, zu überlegen, wo kann man gemeinsame Positionierungen entwickeln, denn da geht es dann am Ende, wie Sie gesagt haben, auch darum, mit den Krankenkassen sowohl über den Bereich der EBM-Vergütungen zu verhandeln, aber auch dort, wo vielleicht Hybrid-DRGs dann angewendet werden, einen vernünftigen Einstieg zu finden, um das Ganze überhaupt in Gang zu setzen. Ja, wir kommen so langsam zum Schluss unseres Gesprächs. Würde gern mit Ihnen zusammen nochmal so den Blick jetzt auf die nächsten 4 Jahre werfen. Es hat ja lange gedauert. Wir haben so ein bisschen die Besetzung des Stuhls des Gesundheitsministers als die Reise nach Jerusalem beobachtet. Wir wissen nicht, ob es so war, ob quasi irgendwann dann kein Stuhl mehr übrig war und der Letzte musste dann diesen Job übernehmen. In jedem Fall ist ja Karl Lauterbach jetzt zum Minister ernannt worden. Er ist Mediziner. Ist das jetzt für niedergelassene Ärzte eher ein Vorteil? Ist es Fluch oder Segen, wenn einer von Ihnen dann da jetzt diesen Ministerposten ausübt?
Also ich glaube, es weder noch. Man wünscht sich natürlich, oder viele Kollegen sagen vielleicht, das ist jemand, der hat Medizin studiert, der versteht viele Dinge auch. Aber letztlich muss man sagen, das Ministerium für Gesundheit führt ist eine Behörde mit 2000 Mitarbeitern, 2 Standorten. Und so hilfreich das jetzt für Karl Lauterbach sein mag, in der Pandemie gewisse Dinge aus medizinischer Sicht nochmal gegenzuformen, wird ja die entscheidende Tätigkeit eine andere sein. Da gehen wir mal davon aus, dass die Pandemie jetzt irgendwann mal sich zumindest in einen endemischen Zustand verwandelt. Alle gehen ja davon aus, das wird Mitte nächsten Jahres spätestens der Fall sein. Dann kommen diese ganzen Themen, und die Liste ist ja länger als mein Arm, die bearbeitet werden müssen. Digitalisierung, Jens Spahn hat vieles angestoßen, aber fast alles ist unvollendet. Notfallversorgung, sektorenübergreifende Versorgung. Also da sind ja Themen in Hülle und Fülle. Und das, glaube ich, wird der Lackmustest sein. Kriegen wir hier tatsächlich, werden hier Schritte gegangen? Und ich kenne Karl Lauterbach lange. Wir haben uns ja auch oft gestritten. Das war allerdings, muss man sagen, immer in einer sachlichen und wirklich aufs Thema bezogenen Atmosphäre. Insofern glaube ich schon, dass er Argument zugänglich ist. Aber ich glaube tatsächlich, die Pandemie als alleiniger Betätigungsschwerpunkt wird zu kurz gesprungen sein. Und da muss man sehen, ob er die Hoffnung, die viele vielleicht damit verknüpfen, dass es ein Arzt ist, dann auch auf die Straße gebracht wird.
Ja. Gibt es im Koalitionsvertrag irgendein Highlight, wo die Kassenärzte gesagt haben, endlich steht das da drin? Oder gibt es vielleicht auf der anderen Seite auch etwas, wo sie gesagt haben, hätte man doch jetzt wirklich mal eine Initiative ergreifen sollen?
Also ich glaube, es sind im Koalitionsvertrag keine ganz großen Überraschungen da und auch, ich würde sagen, keine echten Highlights. Ich glaube, man hat einige Dinge, man merkt im Koalitionsvertrag an, dass er von drei Parteien, die in vielen Punkten eben auch andere Auffassung sind, verfasst wurde. Man sieht sehr allgemeine Formulierungen. Wir stellen fest, dass es doch so würde ich mal sagen, eher einen Trend dazu gibt, das Ganze staatlich zu lenken. Es wird weniger Vertrauen auf die Kräfte der Selbstverwaltung gelegt. Das würde ich schon rauslesen wollen. Man hat einen sehr großen Teil gerade des Gesundheitsparts auch den nichtärztlichen Gesundheitsberufen gewidmet. Das ist sicher richtig. Der Pflegenotstand ist ein Thema, was eigentlich ein Thema ist, seit ich das Medizinstudium begonnen habe. Das ist ja leider auch schon ein paar Jahre her. Also hier wäre es natürlich an der Zeit, mal was zu machen. Ob da die politische Kraft für reicht, das sei dahingestellt. Ich glaube, wenn man das ganze Thema adressieren will, auch Kooperationen von verschiedenen Gesundheitsberufen, muss trotzdem die Verantwortungskette klar geregelt sein. Und man muss sich auch dann am Thema Delegation, Substitution wirklich erklären und muss Menschen dann auch irgendwann erklären, wenn man Leistungen substituiert mit nichtärztlichen Gesundheitsberufen, warum das dann nicht mehr ärztlich ist und ob das dann auch für alle gilt. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch eine ganz schwierige Diskussion werden dürfte.
Ja, gut, international gibt's ja Vorbilder, die mehr substituieren, als das in Deutschland der Fall ist, ohne, ich formuliere es mal flapsig, die Welt dort untergegangen ist oder die Menschen zwingen.
Da sind die Verantwortung auch klar geregelt.
Ja, das ist korrekt.
Die müssen dann auch den Kopf dafür hinhalten.
Haben Sie ja auch betont. Ja, Herr Gassen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, mit der KBV in den kommenden Jahren und hoffe, dass wir gemeinsam Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte das eine oder andere wirklich auch nach vorne gestalten können, wo wir vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen uns beäugt haben, dass das zukünftig auch an anderer Stelle möglich ist, da aktiv nach vorne zu gehen.
Das finde ich gut.
Vielen Dank.
Sehr gerne, Herr Gass. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.